Also meine Lieblingsfrage zum Perspektivwechsel, die ich mir, glaube ich, selber dreimal am Tag stelle, ist, könnte es auch anders sein? Könnte die Person vor mir oder neben mir, die im Auto fährt und mich gerade total behindert und ich habe es aber furchtbar eilig und die ständig auf die Bremse steigt, könnte die vielleicht nicht mich ärgern wollen, sondern möglicherweise ein Fahranfänger sein? Und sofort verändert sich was.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Konflikte, Lebensumbrüche, berufliche Unzufriedenheit, ja Krisen. Viele von uns befinden sich oder vielleicht auch jetzt gerade in einer dieser Phasen. Soll ich meinen Job wechseln? Was will ich in meinem Leben noch erreichen? Wie kann ich meine Beziehung verbessern? Wie kann ich mich richtig entscheiden? Oft fehlt Klarheit und eine neue oder eine veränderte Perspektive. Und genau diese Perspektive wollen wir heute aufgreifen. Wir wollen über einen Ansatz sprechen, der mehr und mehr in den Fokus rückt, ob im Job oder im privaten Kontext, systemisches Coaching oder auch systemische Therapie. Ziel ist also Klarheit schaffen, Konflikte lösen und Entscheidungen treffen. Was versteht man also unter Systemen und was genau wird jetzt gecoacht? Wie läuft das Ganze ab? Wie kann man helfen? Was kann jeder selbst tun? Diese Fragen wollen wir heute klären und das Ganze mache ich nicht alleine, sondern ich habe eine der führenden Expertinnen auf diesem Gebiet eingeladen, Claudia Wutschak. Claudia, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke dir. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch jetzt. Vielen Dank für die Einladung.
Den ersten Einstieg muss ich, als wir im Vorgespräch schon telefoniert haben, habe ich das gesagt, ich muss das hier auch sagen. Ich glaube, es ist eine Freude für die Ohren, deine Stimme heute mit allein schon dabei zu haben. Jetzt freuen wir uns noch mehr auf das Wissen dazu. Claudia, bevor wir einsteigen, du bist selbst Coach, systemischer Coach in diesem Bereich eben genau tätig. Deswegen brauche ich dich als Expertin, als praxisnahe Expertin. Gib uns mal einen Einblick, welche Klientinnen, Coaches, wie man es auch immer genau benennt, begleitest du und was sind so häufige Themen?
Genau, also ich begleite Menschen sowohl im Privatleben als auch im beruflichen Kontext. Bei mir sind sehr häufig berufstätige Frauen in Führungspositionen, die mit verschiedenen Problemstellungen kommen oder eben auch Entwicklungsmöglichkeiten, Entwicklungswünschen. Also ich würde sagen, es sind ein bisschen mehr Frauen als Männer, aber grundsätzlich sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Umfeld gibt's unterschiedliche Problemstellungen. Viel geht's um Veränderung, um Entwicklung und um Resilienz, gerade in stressigen Zeiten. Ja.
Das ist schon der Blickwinkel der Expertin, weil auch das Thema Resilienz, wir hatten das im Podcast hier in einem Punkt auch schon mal. Gib uns nochmal einen Einblick, kommen Menschen zu dir und sagen, es geht mir um Resilienz oder es geht mir um Konflikt oder ich möchte eine Veränderung herbeiführen oder was ist vielleicht auf der Ebene des Problems, um den Menschen begreifbarer zu machen, warum systemisches Coaching vielleicht ein interessanter Ansatz sein könnte.
Ja, da bin ich natürlich schon tatsächlich von der Lösungsorientierung jetzt gekommen. Ja, das Problem ist häufig ein Konflikt, also konfliktäres Geschehen im Privatleben, im Betrieb, ganz unterschiedliche Art, innere Konflikte, heiße Konflikte, kalte Konflikte.
Also
damit habe ich häufig zu tun.
Wenn ich da kurz rein darf, auch so in Richtung, also privat, ob es auf Beziehungsebene eben stattfindet.
Ja, definitiv, auch im Erziehungsbereich. Also wie gerade pubertierende Kinder, ich habe selber zwei in der Pubertät und also wie gehen wir mit bestimmten Themen einfach um, wie löse ich diese Themen mit meinen Kindern, aber auch mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, immer wiederkehrende Streitigkeiten zum Beispiel.
Also Muster, auch diese zu erkennen, aufzulösen im beruflichen Kontext, wie sieht es aus mit dem Thema Mobbing beispielsweise, hatte ich mich noch gefragt. Ist das etwas, was eine Rolle spielt?
Mobbing ist kein so großer Bereich, eher Konflikte im Umgang miteinander in Teams, mit Vorgesetzten, mit Teamkollegen, Kolleginnen. So ein klassisches Ding ist, wie kann ich meinem Chef sagen, dass dies und dies und dies irgendwie mir nicht passt oder ich würde so gerne das verändern. Wie kann ich das kommunizieren? Das sind so ganz klassische Konfliktcoachings, die ich dann mache.
Und ist das etwas, was im Kontext im Unternehmen stattfindet? Also stehst du im Kontakt mit dem Unternehmen oder sind das einzelne Personen, die sagen, pass auf, ich habe in meinem Unternehmen ein Thema und ihr bearbeitet es dann?
Mhm, sowohl als auch. Ja. Also ich bin Teil eines kleinen Unternehmens oder wir machen auch Führungskräftetrainings. Ja. Da werden wir von den Unternehmen gebucht und da wird dann im Rahmen der Trainings auch Coaching angeboten. Da tritt das Unternehmen an uns heran. Ich bin auch selbst in einem Unternehmen tätig, wo ich wie so eine Walk-in-Sprechstunde letztes Jahr auch angeboten habe. Und da sind die Leute dann einfach zu mir gekommen und haben gesagt, pass auf, ich habe dieses und jenes Problem. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber auch Klienten, Klientinnen, die habe ich schon länger. Da arbeite ich nicht fürs Unternehmen. Mit denen arbeite ich einfach auf eher privater Ebene und die kommen dann so auf mich zu.
Wer ist bei einem Coaching mit systemischem Ansatz gut aufgehoben?
Jeder, der eine Lösung gerne herbeiführen möchte und verstehen möchte, wo seine Ressourcen sind, wie er die Situation verändern kann. Also ich werde immer dabei sein zu begleiten, wie kann ich mit einer Situation umgehen? Mhm. Die Situation selber kannst du nämlich nicht verändern.
Okay. Genau. Und diesen Begriff des Begleitens ist auch etwas Wichtiges, glaube ich.
Ja.
Im Sinne von, also du sprichst schon von lösungsorientierten Ansätzen, mhm, Ressourcen zu identifizieren. Aber das ist nicht etwas, wo du sagst, ich mache hier meinen Blog auf und gebe dir irgendetwas raus und das sind deine Lösungen, sondern es geht um einen Entwicklungsprozess.
Ja, also ich begleite wirklich nur dabei, weil für mich ist ganz klar, der Klient, die Klientin ist der oder die Expertin. Mhm. In seinem gesamten Erleben, in seiner gesamten Wirklichkeit. Und ich kann immer nur Angebote machen, zu sagen, hey, guck dir doch das mal an oder lass uns mal das ausprobieren. Lass uns eine Perspektive wechseln, wie auch immer. Es gibt unterschiedlichste Interventionen, Möglichkeiten, Fragetechniken. Aber mein Coachee ist der Experte, die Expertin und wer bin ich, dass ich irgendwie sagen kann, du machst es jetzt so oder so. Ich bin keine Beraterin. Mhm. In dem.
Und gibt es Coaches und vielleicht auch Coaching-Ansätze, die genau das eher in den Vordergrund rücken? Also letztendlich zu sagen, hören sich eine Situation an und sagen, alles klar, das löst du wie folgt. Dann gibt es ein paar Schritte, ein paar Abläufe und damit wird man quasi losgelassen.
Ja gut, das ist dann tendenziell eher eine Beratung. Mhm. Es gibt natürlich, der Coaching-Begriff ist ja nicht geschützt, mhm, und deswegen gibt es viele Angebote, die durchaus vielleicht auch in eine Art von Beratung gehen. Es gibt ja Lebensberatung und all solche Sachen. Und das bin ich aber nicht. Wenn ich beratend engagiert werde,
ja,
dann setze ich sozusagen meinen Beraterinnenhut auf und okay, sage so, jetzt gebe ich einen Rat oder jetzt berate ich. Und das trenne ich sehr, sehr stark voneinander, weil ich einfach nicht diesen Entwicklungsprozess und diesen Denkprozess, es öffnen sich ja große Denkräume, wenn ich anfange mit meinen Fragen, mal anfange zu suchen. Das möchte ich einfach dadurch auch nicht kaputt machen oder stören, weil jeder weiß für sich selbst die beste Lösung.
Das ist sehr interessant, weil damit quasi auch so eine Trennung zwischen Coaching und Beratung, das geht mir gerade auch wieder ein Licht auf, in der Begrifflichkeit, weil häufig auch gerne im Duett das so ausgesprochen wird. Ich bin Berater und Coach zum Beispiel. Also nicht ich, sondern als Formulierung. Und man in dem Coaching-Kontext und da verstehe ich den systemischen Ansatz insofern schon, dass genau dieses Thema nicht in dem Problem selbst rumzuwühlen ist oder eine Lösung vorzugeben, sondern den Prozess so zu begleiten, dass die Person ja quasi selbst das entwickeln kann. Kann man das so sagen?
Ja, und die Lösung ist auch in der Person. Also auch wenn ich zum Beispiel vor einer Entscheidung stehe und sage, ich möchte mich für A oder B entscheiden. Ich mache Entscheidungscoachings sehr ungern, aber die erste Frage, die ich dann stelle, ist irgendwie, wofür hilft es dir denn, dich dazu entscheiden? Also wir öffnen einfach total nochmal viel mehr an Denkräumen und alles, was ich vorgebe, primet ja mein Gegenüber in irgendeiner Art und Weise. Ich setze ja dann einen Punkt und mache einen Lösungsweg oder einen Denkweg vielleicht zu. Und das möchte ich nicht machen. Ich möchte so weit wie möglich die Räume öffnen.
Genau. Ist dieses für einen selbst, also für die, die uns jetzt zuhören, vielleicht auch noch nicht den Zugang zu einem passenden Coach gefunden haben, ist das eine Frage, die man sich selbst stellen kann? So das, wofür möchte ich die Veränderung eigentlich haben?
Ja, was ist so mein Fürstand? Was hilft mir diese Veränderung? Wofür? Was ist mein Ziel dieser Veränderung? Okay. Das ist auf jeden Fall. Und auch im Gegenzug dann so, was hält mich gerade im Augenblick noch davon ab? Okay. Also was ist mein Fürstand? Ja, warum bin ich gerade in der Situation, in der ich bin? Ohne bitte das Warum. Das Warum ist eine sehr limitierende Frage.
Okay.
Dazu kann ich später gerne noch
sehr so gerne. Ein bisschen. Genau, lass uns also das mal so als kleinen Einstieg auch in die Richtung, um das Menschen, die uns jetzt zuhören, auch mal ein Gefühl dafür bekommen. Jetzt lass uns nochmal von vorne anfangen. Das macht ja sonst überhaupt keinen Sinn. Was versteht man unter systemischem Coaching oder vielleicht auch dem Thema, dem Zusammenhang Systemtheorie? Worum geht's dabei eigentlich? Weil grundsätzlich ist die Thematik systemisch, hat nichts mit systematisch zu tun. Also worum geht es?
Genau.
Gib uns gerne nach.
Genau, also drei Schlagworte. Beim systemischen Coaching geht es eigentlich um Beziehungen, um Lösungen und um Ressourcen. Und all das hängt miteinander zusammen und basiert auf einem humanistischen Menschenbild, dass ich sage, ich bin der Überzeugung, dass ein Mensch autonom entscheiden kann und in der Lage ist, anhand seiner Ressourcen Entscheidungen zu treffen. Und das systemische Coaching basiert auf der systemischen Therapie, die 2008 als Therapieform anerkannt wurde. Und begonnen hat es alles so Mitte der 50er Jahre, also Mitte des zweiten, doch 50er Jahre genau, als so unterschiedliche Strömungen angefangen haben, eben diese klassische Beziehung Therapeut und Klient auseinanderzuklamüsern und sich anzugucken, okay, um diesen Klienten herum, um den Patienten herum, gibt es ja auch Beziehungen. Und da gab es dann unterschiedliche Strömungen, die eben untersucht haben, wie zum Beispiel die Palo Alto-Gruppe, die einen Zusammenhang gefunden haben zwischen einer Patientin, die hatte Schizophrenie. Und die haben herausgefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen der Schizophrenie und ihrer Umwelt gibt. Also, okay. Dass es eben nicht in ihr alleine, sondern dass es in der Umwelt liegt, um sie herum in dem System. Okay. Und da gab es Milton Erickson, der eben die angefangen hat, eben Ressourcen zu entwickeln mit seiner Arbeit, mit Patienten. Es gab erste Aufstellungsarbeiten. Und das hat sich immer weiterentwickelt in unterschiedliche Denkschulen, sage ich mal, in unterschiedliche Strömungen. Also zum Beispiel die Hypnotherapie nach Milton Erickson. Dann eben aber auch zum Beispiel jemand wie Schulz von Thun mit dem inneren Team. Da gucken wir uns an, was für Persönlichkeitsanteile haben wir und wie interagieren wir in unterschiedlichen Kontexten. Und darum geht's eben eigentlich.
Und, ja. Und dann quasi auch in unterschiedlichen Systemen, also Wechselwirkung eben nicht nur bei der einzelnen Person zu sehen.
Genau,
was weil, bei einem ja. drin selbst stattfindet.
Ja, genau, weil wir eben auch sehen, wir in unserem Erleben sind wir in unterschiedlichen Systemen. Also ich bin jetzt zum Beispiel mit dir in einem System. Mhm. Ja, wir sind jetzt hier in dem Podcast-System.
Ja.
Gleichzeitig habe ich mein Familiensystem, mein Coaching-Klientensystem, mein Freundesystem, also ganz unterschiedliche Systeme. Und ich bin überall Teil so eines Systems und überall habe ich Interaktionen und Beziehungen mit Menschen in diesen Systemen. Und in diesen unterschiedlichen Kontexten verhalte ich mich auch ganz unterschiedlich. Und daraus entsteht eben eigentlich diese Arbeit, weil wir gucken in verschiedene Kontexte, in die Beziehungen, nehmen das mit in die Arbeit rein und gucken gleichzeitig, was hat denn das auch für eine Auswirkung auf dein unterschiedliches System. Zum Beispiel, zu mir kommt eine Mutter und sagt, berufstätige Mutter, die unglaublich viel arbeitet, gerade nochmal eine höhere Position bekleidet und sie regt sich wahnsinnig drüber auf, dass sie immer alles kochen muss zu Hause für die Familie. Und dann können wir natürlich dran arbeiten, zu sagen, okay, wie regelst du das, dass du das nicht mehr tun musst? Mhm. Und gleichzeitig ist aber in ihrem Familiensystem, sowohl die Kinder als auch der Mann, werden in irgendeiner Art und Weise natürlich darauf reagieren, wenn sie nicht mehr kocht. Also
das heißt, die Veränderung von außen an einem System, ob sie jetzt als Tipp herbeigeführt worden ist oder von der Person selbst entschieden ist, wirkt sich auf die anderen Beteiligten des Systems aus.
Ganz genau.
Und gleichzeitig wahrscheinlich auch bei Störungen, die ein bestimmtes System, also jetzt nehmen wir unser Podcast-System, wenn die Tür aufgehen würde, wäre es eine Störung. Aber anders ausgesprochen, wenn ich natürlich im Arbeitssystem oder im privaten partnerschaftlichen System eine Störung habe, dass sie sich auch auf andere Systeme mit auswirken kann?
Sie kann sich auch auf andere Systeme auswirken, immer dann, wenn es natürlich einen Schnittpunkt hat. Mhm. Und wenn wir eine Störung von außen, kann das System in irgendeiner Art und Weise kurz erschüttern, aber das System ist eigentlich darauf ausgelegt, sich selbst zu erhalten und sozusagen auf Umwelteinflüsse zu reagieren, aber aus sich selbst heraus. Das ist eben das, was die Systemik, können wir auch nochmal ganz kurz auf diese Theorien eingehen, eben ganz klar weiß. Und deswegen kann ich nur von außen Angebote geben. Das System muss von sich aus eine Veränderung herbeiführen, damit die nachhaltig ist.
Gibt es Systeme immer nur im Beziehungskontext oder auch für einen alleine?
Es gibt auch mein inneres System natürlich. Ja, das gibt
also
es schon auch.
Also nur um die und so haben wir Interaktionen, ob über Störfaktoren oder Veränderungen und Auswirkungen von Verhaltensweisen. Und dann führt es zu einem ganz wichtigen Punkt, weil wenn ich in dem System interagieren möchte, brauche ich etwas, das nennt sich Kommunikation. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Watzlawick war es, der sagte, man kann nicht nicht kommunizieren.
Ganz genau.
Denn wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, merkt man eigentlich, was da drin steckt. Welche Rolle spielt Kommunikation gerade auch im systemischen Coaching, aber vielleicht auch im Verständnis für die Systeme?
Da habe ich einen wundervollen Spruch, ich weiß gar nicht, von wem der ist, Sprache schafft Wirklichkeit. Mhm. Also wenn ein Klient, eine Klientin zu mir kommt und die Geschichte erzählt, höre ich ganz genau hin. Es gibt so Worte, die fallen möglicherweise immer wieder. Oder ich höre, dass die Person dann vielleicht irgendwie in einen Slang verfällt, weil sie Schwabe ist und Schwäbin ist. Und bei bestimmten Dingen, die sie erzählt, plötzlich ein schwäbisches Wort kommt. Also all das ist Kommunikation. Ich höre zu, das ist ja auch Kommunikation, ganz, ganz wichtig. Und anhand der Wirklichkeit, die die Sprache schafft, haben wir so erste Ansatzpunkte, woran wollen wir denn eigentlich arbeiten? Ach, guck mal, da ist was, da könnten wir vielleicht genauer hinschauen. Und wir formulieren dann natürlich auch unsere Wirklichkeit um und überlegen uns, wie gehe ich mit bestimmten Dingen um? Das mache ich alles durch Sprache.
Auch nicht zu sprechen wäre ja auch eine Form zu kommunizieren. Ja. Und dieses Thema, was du angesprochen hast, der sprachlichen Gestaltung, vielleicht steigen wir da gleich auch nochmal, wenn das die Richtung ist, über die du nachgedacht hast, in diese Theorien auch nochmal mit ein. Das hat ja etwas sehr Konstruktivistisches. Also auch wo setzt Realität an und was ist objektive Realität? Und wie kann ich es beispielsweise über Sprache, über die Wortwahl, über das, wie ich es kommuniziere, auch gestalten und dementsprechend auch meine subjektive Realität mit beeinflussen.
Genau, also Konstruktivismus, du sprichst das gerade schon an, ist eben auch eine Grundbasis der Theorien, die in die Systemik mit reingeht. Und das heißt einfach, jeder von uns hat seine eigene Wirklichkeit. Und ich kann niemals sagen, deine Wirklichkeit ist richtig und meine Wirklichkeit ist falsch. Und es hat natürlich ganz viel mit Sprache zu tun. Die Wirklichkeit kann sich ja auch verändern, indem ich Worte weglasse, indem ich einen halben Satz weglasse. Dann ist es zum Beispiel auch wieder eine ganz andere Geschichte, die ich erzähle.
Diesen Punkt des Konstruktivismus ist insofern für mich, auch wenn ich mich damit beschäftige, so elementar und so wichtig, nicht um dem Punkt nachzugehen, die eine Realität ist richtig, die andere ist richtig oder deine ist falsch oder so, sondern vor allen Dingen, was daraus entstehen kann. Also sprich, wenn ich es in den systemischen Ansatz in deinem Coaching beispielsweise überführe und so wie du es auch schon gesagt hast und das Thema der Lösungsorientierung in den Vordergrund zu rücken, das heißt, nicht nur das, wie es besteht, sondern es kann natürlich auch neu und verändert konstruiert werden, wie die eigene Realitätswahrnehmung letztendlich stattfindet.
Ja, ja.
Wie nutzt du das? Also weil du eben gesagt hast, es geht mit dem systemischen Coaching um Beziehungen, es geht um Ressourcen, es geht um Lösungen. Wie nutzt man quasi diese theoretischen Grundlagen dafür, um das in ein Coaching zu überführen?
Ich kann zum Beispiel mit unterschiedlichen Fragetechniken ganz gezielt reinsuchen oder eine Suche sozusagen ansteuern. Ich kann zum Beispiel zirkuläre Fragen stellen. Das ist so der Klassiker im systemischen Arbeiten.
Entschuldigung, lass uns da gleich mal ein Beispiel zu nehmen, weil ich glaube, um es erfahrbarer zu machen, was wäre eine zirkuläre Frage beziehungsweise was wäre die Ausgangssituation? Vielleicht müssen wir hier auch für uns mal ein Fallbeispiel kreieren, wo ich beispielsweise mit einem Beziehungsproblem zu dir kommen würde. Und die Fragetechnik, die quasi auch schon, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ein Teil des konstruktivistischen Ansatzes, systemischen Ansatzes wäre, du würdest jetzt versuchen, zu zirkeln, darum zu kreisen, erneut nachzufragen, wie würde es ablaufen?
Also wenn du zum Beispiel zu mir kommst und sagst, ich reagiere in der Beziehung mit meiner Partnerin, meinem Partner, immer wahnsinnig wütend, wenn es um ein bestimmtes Thema geht und wir streiten uns dann permanent und irgendwie sind dann die Fronten verhärtet. Ja. Zum Beispiel, ich würde das gerne verändern. Ja. Dann sage ich, okay, was möchtest du denn, was würdest du gerne verändern? Also, weil oft kommt jemand zu mir und sagt, ich möchte nicht gestresst sein dann. Ja. Sage ich, ich Negation auflösen und sage, was möchtest du denn stattdessen? So, und dann...
Dann kann ich die Antwort gerne schon, also weil ich habe gerade genau was im Kopf und auch genau so ein Thema, an der Stelle liebe Grüße an meine Frau, nur ein Thema, wo ich mir ehrlicherweise sage, ich möchte gar nicht so reagieren und so verschlossen. Ich merke richtig, wie nicht Wut, aber ich mich selbst verschließe in der Situation. Mhm. Und das möchte ich. Ich möchte offen sein und ich möchte gesprächsbereit sein. Das bin ich an der Stelle nicht.
So, genau. Also dann würde ich eben fragen, was möchtest du stattdessen? Du würdest dann zu mir sagen, ich möchte gerne gesprächsbereit sein. Mhm. Und dann würde ich dich zum Beispiel fragen, woran würde denn deine Frau merken? Als erstes merken, dass du gesprächsbereit bist. Und du wechselst dann sofort die Perspektive und überlegst dir, woran würde meine Frau das merken? Und das Faszinierende ist, dass wenn wir diesen Rahmen wechseln, unser Gehirn sofort da reingeht, als wäre diese Situation real. Und du gehst dann in die Lösungssuche. Okay, woran würde die das denn jetzt merken? Und dann gibst du mir unterschiedlichste Antworten hoffentlich.
Ich würde dir beispielsweise sagen, dass sie natürlich auch mit einer weiteren Frage zu diesem Thema in das Gespräch mit einsteigen würde. Ich würde daran merken, vielleicht im ersten Schritt, dass die Stimmlage sich beispielsweise verändert. Also ich würde mitbekommen, okay, das Gespräch geht nicht in die Richtung, wie ich es sonst typischerweise kennen würde, sondern ich würde erkennen, sie ist auch offener vielleicht, die Stimmfarbe ist etwas tiefer.
Also deine Frau würde, ich mache dann auch oft nochmal Feedback, ob ich es richtig verstanden habe, deine Frau würde merken, dass du offener bist in dem, was passiert?
Indem sie auf das Gesprächsthema weiter einsteigt und wir quasi daran...
Indem sie auf das Gesprächsthema weiter einsteigt. Ja. Was könnte denn jetzt zum Beispiel eine dritte Person, die euch beobachtet, zwischen euch beobachten in diesem Moment?
Ein konstruktives Gespräch und mit einer schnellen Lösung.
Was bedeutet ein konstruktives Gespräch für dich genau?
Ein konstruktives Gespräch würde bedeuten, dass, also ich hatte jetzt irgendwas im Kopf von vielleicht, dass eine Aufgabe erledigt werden müsste und man das kurz bespricht und dann kann man sofort weitergehen und der Themenabschnitt ist auch beendet. Also es braucht keinen Schlagabtausch von Infos. Es liegt vielleicht die Kürze drin, es liegt die Klarheit drin und eine Umsetzung, die darauf folgt.
Das heißt, Mann bist dann du in dem Sinne. Mann findet eine Lösung, du bist oder ihr seid dann
wir.
Die.
Also deswegen,
genau. Dann würde ich jetzt so ein bisschen vielleicht in deine Ressourcen mal reinfragen. Woher kennst du denn diese Situation, dass ihr gemeinsam, wo funktioniert das ganz gut, dass du gemeinsam mit ihr konstruktiv eine Lösung finden kannst?
Würde ich sagen, in allen anderen Lebensbereichen, bei diesem einen Thema.
Was sind die anderen Lebensbereiche?
Erziehungsthemen, Themen rund um Aufgabenverteilung, die sowieso auch irgendwie klar verteilt sind. Also jeder hat so seinen Fokusthemen von Haushaltsthemen oder ähnlichem. Eine schnelle Geschwindigkeit ist interessant. Also irgendwie eine schnelle Umsetzung beispielsweise. Und das entdecke ich irgendwie ansonsten an allen anderen, in allen anderen Bereichen.
Sagst du in allen anderen Bereichen
mit Freunden,
zum Beispiel?
Mit der Familie. Im beruflichen Alltag.
Okay, und was ist da anders? Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, du sagst mit Freunden, mit der Erziehung. Da funktioniert es wunderbar, dass ich mit ihr konstruktiv spreche und wie ich mit ihr eine schnelle Lösung finde. Was ist da anders für dich?
Ich bin vielleicht darauf entweder geprägt oder in der Einstellung, dass ich schon weiß, dass wir das gut umgesetzt bekommen, dass es sowieso gut funktioniert, dass es nicht etwas ist, deswegen komme ich gerade auf dieses eine andere Thema gedanklich, dass ich das Gefühl habe, ich bin schon im Vorfeld auf dem Weg dorthin, dass es zur Reibung kommen wird, noch bevor das Thema begonnen hat.
Das heißt, in den anderen Situationen ist dir durchaus bewusst, sagst du, da bist du so gepolt, dass du weißt, ihr werdet eine gemeinsame Lösung finden. Und in diesem speziellen Fall ist es so, dass du weißt, dass es zu Konflikt kommen wird. Woher weißt du das?
Erfahrung.
Erfahrung? Worauf stützt du deine Erfahrung?
Auf vorherige Ereignisse.
Mhm. Die zum Beispiel ausgelöst haben, was?
Emotionen.
Mhm.
Wut, Trauer. Mhm. Verschiedene Sachen.
Mhm. Sonst noch was?
Nein.
Mhm. Stützt du deine Erfahrung ausschließlich auf deine Gefühle, entschuldige?
Grundsätzlich oder in dem Fall?
In diesem Fall, in dieser
konkreten Situation. Da ist es viel emotional.
Okay. Also wir nähern uns hier gerade so ein bisschen einem Auftrag durch diese ganzen Fragen. Wir können jetzt natürlich noch ein bisschen weitermachen. Würde ich herausfinden, was ist eigentlich dein Auftrag an mich und woran arbeiten wir ganz genau?
Den Raum dafür zu nehmen, finde ich insofern sehr spannend, weil also bei mir macht das gerade etwas, aber ich versuche mich mal wieder auf die Fragen sonst auch zu konzentrieren. Mir ist es nur wichtig, den Menschen, die uns jetzt zuhören, etwas mitzugeben, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wo die Richtung gegebenenfalls hingehen kann.
Ja.
Das habe ich natürlich nicht genau verraten, um welches Thema es geht. Das wäre natürlich in einem richtigen Kontext nochmal etwas anderes, denke ich. Aber laufen und lass uns da einmal drauf schauen. Wie läuft so eine systemische Sitzung ab? Also es ist das Gespräch letztendlich. Und du hast gesagt, über die Fragetechniken bekommst nicht du den Zugang, sondern ich den Zugang zu dem Thema.
Ich würde sagen, wir interagieren. Also ich fand es jetzt, das kann jetzt natürlich keiner sehen, das wollte ich noch ganz schön sagen. Ich habe so 2, 3 Fragen gestellt und dann habe ich so richtig gesehen, die Augen sind nach oben gegangen und du hast angefangen nachzudenken, zu überlegen, dich in Situationen reinzufühlen. Und genau das ist es, was die Fragen erstmal bewirken. Und um so ein bisschen auf deine Frage zurückzukommen, es ist ein sehr strukturierter Rahmen bei so einer systemischen Coaching-Sitzung. Wir gucken erstmal so, was bringt dich hierher, was ist so ein bisschen dein Anliegen und schauen dann von dem Anliegen aus, fange ich an reinzufragen, bis wir einen Auftrag formuliert haben. Der Auftrag ist extrem wichtig, weil von dem Auftrag marschieren wir los und da skaliere ich auch. Also ich kann, ich frage dich dann irgendwann, wenn der Auftrag klar ist, ich wiederhole dir den und dann sage ich, okay, jetzt gucken wir mal an, wie geht's dir jetzt damit und wo, zum Beispiel auf einer Skala oder wie auch immer, je nachdem, möchtest du denn gerne emotional nach dieser Sitzung sein, zum Beispiel. Also wenn wir jetzt mal ums Thema, ich möchte aus irgendeinem Grund mehr Ruhe, vielleicht auch in einer Konfliktsituation zum Beispiel haben. Okay, wo bist du jetzt und wo würdest du gerne am Ende dieser Sitzung sein? Und es ist sehr wichtig, weil wir qualitativ einfach auch ein bisschen abfragen können, wie geht's mir jetzt und hilft mir das, worüber wir gerade gesprochen haben? Weil wenn ich am Ende der Sitzung, das frage ich dann nochmal ab, wir gehen dann vom Auftrag los und dann mache ich oft gerne auch eine Intervention, die basiert auf vielen dieser therapeutischen Grundzüge. Also es gibt kleine Aufstellungen, die ich wahnsinnig gerne mache. Wir visualisieren wahnsinnig viel, also wir malen viel auf. Wir machen ein Werterat sehr, sehr häufig. Da ist einfach ganz klar nochmal, das ist gerade in so Burnout-Situationen oder in sehr, sehr stressvollen Berufssituationen, wo ich einfach sage, ich hasse irgendwie, ich komme überhaupt nicht mehr klar, mir geht's richtig schlecht. Dann ist so ein Werterat manchmal ganz hilfreich. Das malen wir uns auf und dann siehst du, also du erzählst mir, wo welche Werte, dann schauen wir, wie erfüllt sind die Werte, wo sind sie nicht erfüllt? Und dann ist eigentlich relativ klar, woran müssen wir arbeiten? Nämlich die Erfüllung der anderen Werte vielleicht nach oben zu bringen, sodass das dein Stresslevel auch runterbringt.
Da merkt man auch, in wie viele unterschiedliche Richtungen das quasi gehen kann. Ja. Was ist das Erste für einen selbst? Vielleicht auch noch nicht in dem Coaching selbst. Was ist so der vielleicht der erste Schritt, den man kommend von dem Problem, was man vielleicht aktuell gerade hat, den ersten Schritt, den man gehen muss? Und ganz konkret gefragt, ist es direkt ein Perspektivwechsel, den man vielleicht schon alleine sich erzeugen kann?
Ja, also meine Lieblingsfrage zum Perspektivwechsel, die ich mir, glaube ich, selber 3-mal am Tag stelle, ist, könnte es auch anders sein? Könnte die Person vor mir oder neben mir, die im Auto fährt und mich gerade total behindert und ich hab's aber furchtbar eilig und die ständig auf die Bremse steigt, könnte die vielleicht nicht mich ärgern wollen, sondern möglicherweise ein Fahranfänger sein? Und sofort verändert sich was, weil ich habe dann ein Verständnis für einen Fahranfänger und bin dann nicht mehr gestresst. Also dieses, könnte es auch anders sein?
Ist eine,
finde ich, für mich Fragen, die schon super, super viel irgendwie macht.
Welche Fragen könnte sich jeder selbst noch stellen, vielleicht auch in der Anfangsphase, wo man vielleicht auch drüber nachdenkt oder wirklich um den Menschen jetzt hier auch nicht nur ein Fallbeispiel in dem Kontext zu geben, sondern vielleicht auch etwas, was man selbst mitnehmen kann.
So in dem Kontext überlege ich jetzt gerade, ich habe ein Problem, ich würde gerne irgendwie, also gerade bei Veränderungen, vielleicht mir die Frage zu stellen, jetzt mal gesetzt den Fall, ich habe die Veränderung erreicht. Wie ist es da gerade? Wie sieht's da für mich aus? Und da entweder, was sehe ich? Was fühle ich vielleicht? Was rieche ich? Was höre ich? Jeder von uns hat unterschiedliche, also springt unterschiedlich auf die Sinne an. Manche können sich wundervoll visualisieren. Manche sind eher geräuschorientiert und deswegen fang durchaus an zu überlegen, okay, was passiert? Jetzt gesetz den Fall, tu mal so, als ob ich das jetzt geschafft habe, zum Beispiel die Veränderung. Ich bin den Weg gegangen und ich bin am Ende. Was sehe ich da? Wer umgibt mich? Was fühle ich? Wirklich mal so reinzufühlen. Da hilft zum Beispiel auch mal, du kannst dir auch ein Bodenkärtchen machen irgendwie oder du kannst es auf ein Post-it schreiben, sagen, ich bin jetzt da angekommen. Leg das Post-it vielleicht auf den Tisch und dann einfach nur deine Hand drauf. Mach die Augen zu und überleg dir, okay, wie ist dann die Situation zum Beispiel?
Das ist super. Und das wäre ja auch genau wieder das, wo wir eben zu gesprochen haben, dieses Konstruktivistische, dieses Selbstkreierende, also eine andere Perspektive. Das war die erste Frage. Und jetzt mal angenommen, das Problem besteht nicht, sondern du bist an der Lösung. Wie geht's dann weiter? Und es ist nicht, wie könnte mein Lösungsweg aussehen? Wie ist der Weg dorthin? Sondern du bist schon dort. Was ist anders? Ist es wichtig, dass man es, ich nenne es mal mentalisiert, also im Gedankenkonstrukt stattfindet? Oder gibt es andere Möglichkeiten, das aufzuschreiben beispielsweise? Darf da jeder auf unterschiedliche Techniken zurückschreiben? Kann man sich ein Bild malen?
Ja, genau.
Kann ich es in Musik ausdrücken, im Tanz ausdrücken? Also soll nicht, aber ja, einfach eine andere Ausdrucksform zu wählen.
Absolut, jede Ausdrucksform ist gut. Also um nochmal jetzt im Coaching-Prozess zu sein, wenn wir dann festgelegt haben, was sind die nächsten Schritte? Also ich verlange auch, bis wann gehst du den nächsten Schritt? Was genau wirst du realistisch tun? Veränderung passiert ja in kleinen Schritten. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ich bin morgen Vorstandsvorsitzender von Siemens. Das ist Quatsch. Ich kann mich aber auf den Weg dahin durchaus machen. Ja, und dann brauche ich kleine Veränderungsschritte und die kann ich, indem ich sie singe, indem ich sie tanze, indem ich sie aufschreibe. Das häufigste ist aufmalen und aufschreiben tatsächlich. Aber es gibt natürlich jegliche Möglichkeit, wie ich für mich sicherstellen kann, dass ich diese kleinen Schritte auch umsetze. Und das ist für jeden unterschiedlich. Und genauso reagieren viele Leute eben auf dem Weg dahin. Also die Vorstellung. Manchmal funktioniert es über eine Aufstellungsarbeit. Also wo ich mich wirklich in die Situation über Bodenanker draufstelle und es passieren unfassbare Dinge dann. Tatsächlich hatte ich früher niemals geglaubt. Oder ich male es wirklich auf oder ich schreibe es auf. Da gibt's ganz, ganz unterschiedlich. Jeder so, wie es für ihn am besten ist. Und da begleite ich die Person. Ich gebe Angebote und jeder kann dann sagen, damit komme ich klar und damit komme ich überhaupt nicht klar. Was ich nur sagen wollte, wir sprechen über immer Konstruktivismus und wir konstruieren und wir kreieren. Also wir gehen sozusagen in eine Co-Kreation. Und was ich auch immer wichtig finde zu sagen ist, wir konstruieren uns unsere Probleme auch. Und deswegen können wir sie auch dekonstruieren. Und wir machen uns auf den Weg, um sozusagen das Problem zu dekonstruieren und es möglicherweise anders aufzubauen. Und das finde ich eigentlich irgendwie so, das ist das mit dem Konstruktivismus.
Ja, und die Konstruktion letztendlich dann auch möglich eben mit der Lösung selbst. Also Da steckt extrem viel Potenzial drin. Wir haben jetzt drüber gesprochen, wie kann jeder schon mal selbst schnell die Perspektive wechseln? Wir haben drüber gesprochen über eine Lösung, die dann schon da ist, was sich verändern würde. Also das sind Dinge, die auf jeder für sich schon mal auch mitprobieren kann. Jetzt glaube ich, dass bei vielen, und du hast wahrscheinlich oder hast da definitiv viel mehr Erfahrung, aber bei ganz vielen Menschen das Thema im beruflichen Kontext beispielsweise, also eine Unzufriedenheit mit einem Job beispielsweise, oder ich möchte mich irgendwie im Job verändern, ich möchte von einer Anstellung in eine Selbstständigkeit gehen, ich möchte irgendetwas tun, aber man geht diesen Schritt nicht. Ist es das Kleinschrittige, das, was man auch aufbauen muss? Also müssen irgendwie Ziele sein, die realistisch sind, die terminiert sind, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber wie kann ich es schaffen, meine Ängste in dem bestimmten Bereich auch zu überwinden oder bei vielen auch, glaube ich, den inneren Schweinehund zu überwinden, dass man den nächsten Schritt gehen kann? Mhm.
Also ich glaube, die Ängste zu überwinden, indem wir sie uns ganz genau anschauen, indem du benennst, was genau dich daran gerade hindert, diesen nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Und das ist auch so eine ganz, ganz wichtiger Perspektivwechsel eigentlich. Also jeder Widerstand ist eben auch ein Fürstand. Das heißt, wenn ich einen Schritt nicht gehe, dann gibt es einen ausgezeichneten Grund, warum ich das nicht tue. Und über diesen Grund brauche ich Klarheit. Und dann kann ich auch entscheiden, kann ich diesen Grund aufgeben? Was verliere ich, was gewinne ich? Also das sind alles so Fragen, die dann im Rahmen dieses Prozesses auch irgendwann kommen, wo ich sage, ja, ich würde das gerne aufgeben. Dann kommt von mir häufig die Frage, was gewinnst du dadurch? Und was bleibt da vielleicht auf der Strecke? Also du sollst ja eben im Klaren darüber sein. Und wir gehen so kleinteilig darin rein, dass du Klarheit darüber bekommst, was hindert mich? Möchte ich das überhaupt aufgeben? Oder ist das, was mich hindert, vielleicht so wichtig, dass ich eigentlich sage, okay, ich möchte gar nicht in die Selbstständigkeit. Und wenn ich dann weiß, es hindert mich nichts oder ich kann das, was mich nicht daran hindert, anderweitig in irgendeiner Art und Weise kompensieren, dann gehen wir dahin zu gucken, wie setzt du es denn realistisch irgendwie um? Wie kann ich Motivation für mich schaffen? Und so weiter und so fort. Und das kommt alles im Rahmen dieser Denkarbeit eigentlich von selbst. Ja. Weil es in dir drin ist. Und wenn du es unbedingt möchtest, dann wirst du es auch tun. Und wenn du aber eigentlich im Außen irgendwelche Gründe siehst, die aber nicht bei dir im Innen liegen, dann wirst du es nicht tun. Aber du wirst irgendwann die Klarheit darüber erlangen und sagen, cool, dass ich drüber gesprochen habe. Und das ist eigentlich das Schöne. Ja. Ja.
Klarheit schaffen, Entscheidungen treffen und hier jetzt für mich einfach, Claudia, mal so nachgefragt, hast du im Kopf gerade für dich so ein, nennen wir es nochmal, ein Fallbeispiel? Also wir haben es jetzt ja eben bei mir schon einmal exemplarisch, um einfach so die Fragetechnik nochmal etwas genauer zu verstehen. Aber Klientenbeispiele, wo du sagst, das ist genauso etwas in der Entwicklung von einem, vielleicht auch einer langanhaltenden Krise, was ist ja vielleicht auch etwas, wo man sagt, ja, bei dieser Krisensituation wird mir das nicht helfen. Und du sagst ja ganz klar, es ist für jeden geeignet, da eigentlich einen Zugang zu gewinnen und von einer langanhaltenden Krise die Klarheit geschaffen, die Entscheidung getroffen und die Veränderung dann wirklich herbeigeführt.
Ja gut, ich begleite unterschiedlichste Leute jetzt auch über einen längeren Zeitraum und die Krisen sind jetzt zum Teil keine existenziellen Krisen gewesen. Habe ich jetzt, glaube ich, kein Beispiel. Hm. Vielleicht fällt mir gleich noch eins ein. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche mit einer Klientin, mit der habe ich jetzt zweimal gearbeitet, die hat eine Führungsposition dazu bekommen, hat ein zweites kleines Kind bekommen und hat ein riesiges Team, das ihr immer zurückmeldet, dass sie eigentlich überhaupt nichts auf die Reihe kriegt. Und wir sind eigentlich losgelaufen, um eigentlich zu strukturieren und zu gucken, wie kann sie bestimmte Bereiche so strukturieren, dass Zeit bleibt. Und wir sind dann da gelandet, dass sie sagt, wo bleiben eigentlich meine Bedürfnisse? Oh mein Gott, meine Bedürfnisse sind überhaupt nicht erfüllt und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir meine Bedürfnisse erfüllen. Und das ist wahrscheinlich Grund auch für viele Unzufriedenheit und irgendwie Stressgefühle oder Unzufriedenheit und nicht wissen, wohin mit mir selber, ist eigentlich, wenn wir noch weiter runtergehen, und da habe ich viel in der Mediation, in der Konfliktlösung mit Bedürfnissen und Gefühlen zu tun, wenn in uns etwas nicht erfüllt ist, dann reagieren wir emotional, und zwar mit Emotionen, die uns zurückmelden, das ist nicht gut. Das ist dann meistens Wut oder Trauer zum Beispiel. Wenn wir das spüren, dann ist etwas in uns nicht erfüllt. Und da lohnt sich es auf jeden Fall auch immer hinzugehen und hinzugucken.
Gib uns noch mal ein bisschen Einblick zu dir selbst auch. Wie war denn dein Weg zum systemischen Coaching? Also warum bist du dort gelandet? Warum bist du dort, wo du jetzt bist?
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, ich hier landen musste und sollte. Okay. Über Umwege. Also ich habe Jura studiert und habe nach dem zweiten Staatsexamen direkt mit meinem jetzt Ehemann zusammen ein Unternehmen gegründet. Und dann hieß es irgendwie, ja, um die juristischen Sachen kümmerst du dich auf jeden Fall, aber irgendwie bist du auch empathisch, kümmere dich doch auch ums Personal. Und dann dachte ich so, ach, das ist ja nett. ich mag Menschen so wahnsinnig gern und ich mag ihre Geschichten auch so wahnsinnig gern und bin dann leitende Personalerin geworden und habe diese gesamte Organisation aufgebaut, die sehr schnell international gewachsen ist und hatte also immer schon mit diesen Menschen zu tun und in diesem Arbeitskontext und habe das dann auch als Beraterin viele Jahre weitergemacht, als ich meinen zweiten Sohn bekommen habe, wo ich ein bisschen mehr Zeit haben wollte und habe immer gelernt, es geht eigentlich immer darum, wie trete ich Menschen entgegen? Mit Empathie komme ich immer weiter und es geht immer um Kommunikation. Und dann habe ich einen Ausflug in eine ganz andere Branche gemacht. Das war sehr interessant, sehr schön und habe dann aber irgendwie für mich gedacht, wie kann ich eigentlich all die Erfahrungen, die ich so gemacht habe, gewinnbringend in irgendeiner Art und Weise für die Leute nochmal anders utilisieren, nutzen. Ja, und dann bin ich durch eine Freundin, die mir den Hinweis gegeben hat, sag mal, warum wirst du eigentlich nicht irgendwie Mediatorin und Coach? Dachte ich ja, warum werde ich das eigentlich nicht? Und so hat sich das dann entwickelt. Ich habe dann relativ schnell für mich gefunden, die Systemik ist genau das. Mediation, Konfliktlösung passt wunderbar auch da dazu. Und habe dann die Ausbildung gemacht und bin da, wo ich eigentlich schon immer sein wollte, wenn ich ganz ehrlich bin.
Und wo Teile von dir auch immer schon waren quasi.
Ja, genau.
Also Teil deiner beruflichen.
Genau. Und ich habe so unterfüttert noch mit, ich meine, ich mache ständig Fortbildungen, Weiterbildungen, habe dann auch eben durch die Trainings nochmal ganz andere Möglichkeiten, jungen Führungskräften irgendwie zu sagen, hey, nutzt das, was wir euch hier mitgeben. Ich hätte es mir so gewünscht, wenn ich das gehabt hätte. Ich musste mir das alles selbst erarbeiten, sozusagen mit Blut, Schweiß und Tränen, mit vielen Fehlern, die ich gemacht habe, die natürlich Lerngeschenke sind im Nachgang, aber es ist auch ein Weg, das zu betrachten. Und ja, genau, ich habe es eigentlich immer schon gemacht und habe es jetzt einfach professionalisiert.
Du hast gerade in dem Zuge neben dem systemischen Coaching noch einen anderen Bereich einen Begriff genannt, auf den würde ich jetzt gerne nochmal eingehen, nämlich Mediation.
Ja.
Hat nichts mit Meditation zu tun, wie wir wissen, aber mit Blick auf das Thema, was wir auch, was ich eingangs schon erwähnt hatte, Konflikte, die auftauchen, die du im systemischen Coaching quasi dich sowieso an der Stelle mit begleiten, aber bei Mediation geht es ja nochmal um etwas anderes. Wie sieht dort deine Arbeit aus und was bedeutet es für dich als Mediatorin zu arbeiten und eben Konflikte zu lösen, also wahrscheinlich auch nicht du selbst, aber wie funktioniert das Ganze?
Genau, also die Mediation macht vor allem dann Sinn, wenn der Konflikt schon so heiß gelaufen ist, dass die Positionen so verhärtet sind, dass es schwierig ist, irgendwie, dass die Parteien alleine noch eine Lösung finden. Bis dahin ist ein Konfliktcoaching wunderbar, aber irgendwann braucht es die Mediation und die ist ein sehr strukturierter Prozess. Ich bin allparteilich, ich gebe jeder Partei des Konflikts also so viel Raum, wie die andere auch bekommt. Und dann ist es einfach ein sehr strukturierter Prozess, in dem jeder seine Interessen darlegen kann. Und wir bewegen uns dann irgendwann sehr stark auf eben auch eine Gefühls- und eine Bedürfnisebene. Und allein die Möglichkeit, jemandem in einem Konflikt zuzuhören, was eigentlich sein Antrieb ist, so zu reagieren, wie er es tut, hilft oft schon sehr, den Konflikt einfach schon ein bisschen zu befrieden. Also ein Beispiel, es streitet sich ein Ehepaar irgendwie darum, ob sie das Haus bekommt oder ob er das Haus bekommt, beziehungsweise für wie viel es verkauft wird. Sie will es sehr schnell verkaufen. Er sagt, ich will noch warten, um mehr Geld irgendwie zu generieren. Und die streiten sich aufs Blut und die können einfach nicht mehr miteinander reden. Da sind natürlich noch viele andere Emotionen im Spiel. Und am Ende hat er dann irgendwann gesagt, ich habe wahnsinnige Existenzangst. Wenn wir das Haus jetzt verkaufen, dann bleibt so und so viel Geld übrig. Und ich weiß nicht, ob ich mein Leben davon nochmal neu bestreiten kann. Und sie hat gesagt, ach so, ich dachte, du wirst mich einfach nur ärgern. Und allein zu hören, was der Antrieb ist, um seine Interessen zu vertreten, auch hier wieder Konstruktivismus, hätte sie nie gedacht, dass das eigentlich sein Antrieb ist. Und das ist so ein bisschen ein Beispiel dafür, was dann in der Mediation eben möglich ist. Wenn also jede Partei gehört hat, worum geht's eigentlich? Und können wir uns auf gemeinsame Lösungswege einigen, indem beide Parteien Beachtung finden? Und das ist dann ein Lösungsfindungsprozess. Da gibt es dann ein Brainstorming zum Beispiel oder eine Disney-Technik oder wie auch immer. Also ganz unterschiedliche Sachen, in denen dann die Parteien ihre Lösungen erarbeiten. Die sind natürlich nicht immer tausendprozentig das. Ich meine, bei dem Haus war es zum Beispiel so, sie haben sich auf einen Zeitpunkt geeinigt, wo sie das Gefühl haben und haben ihm noch mal mehr Mitspracherecht irgendwie bei der Preisbildung gegeben. Aber allein das war für ihn schon ein Schritt zu sagen, okay, dann habe ich ein bisschen Kontrolle und dann können wir anfangen, irgendwie in den Hausverkauf zu gehen. Und das sind alles so Sachen, die dann eben helfen, eine nachhaltige Lösung zu finden oder zumindest die Chance bieten, überhaupt eine Lösung zu finden.
Also Mediation in einem System von mindestens zwei Parteien, geht es auch noch über mehrere hinaus?
Ja, es geht auch über mehrere hinaus. Okay. Ich habe auch schon vier Familienmitglieder eines mittelständischen Unternehmens mediiert, die alle in irgendeiner Art und Weise im Verkaufsprozess vollkommen verstritten miteinander okay. waren. Ne?
Genau. Und wenn ein Konflikt besteht, und du hast es eben auch so genannt, also ein Konfliktcoaching könnte auch ein systemisches Coaching sein, verstehe ich das richtig?
Ja, also ich arbeite immer systemisch
das
Konfliktcoaching ist, da helfe ich zum Beispiel dabei, den Weg zu gehen. Also wie kann ich kommunizieren, sodass wir den Konflikt entschärfen?
Aber mit der einzelnen Person,
da mit
nicht
der einzelnen
im,
Person.
Im Duett oder im genau. dem, mit allen betroffenen Parteien. Also so genau. ist die Ergänzung. Mhm. Hast du das schon erlebt, dass du über ein systemisches Coaching gesagt hast, okay, es wäre der richtige Weg, über eine Mediation an der Stelle nachzudenken?
Ja, tatsächlich ja. hatten wir den Fall vor einigen Monaten, da ja. hat mich eine Kollegin zu Hilfe gerufen. Sie war die Coach von einer Person.
Ja.
Und dann hat sie die andere Person zu mir geschickt und wir haben dann gemerkt, wir brauchen eine Mediation. Und die haben wir auch zusammen gemacht dann mit beiden Parteien. War ganz irgendwie spannend, weil es sich immer klarer herauskristallisierte, dass in diesem System eben ein Konflikt ist und der muss erstmal gelöst werden, um dann eben auch die anderen Themen in irgendeiner Art und Weise irgendwie klären zu können. Ja.
Super spannend, also sehr, sehr interessante Einblicke auch, sowohl über das Coaching als auch diese Mediation mit hin zu Techniken. Ich würde gern extrem lange noch weitermachen. Das Problem ist, wenn ich auf die Uhr schaue, weiß ich, wir sind schon wieder ziemlich lang und ich möchte Raum geben und möchte gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen, um dich etwas näher kennenzulernen. Das mache ich bei allen Gästen, aber bei dir natürlich umso mehr gerne. Und von daher stelle ich mal meine Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was bedeutet für dich Gesundheit?
Gesundheit bedeutet für mich Einklang von Geist, Körper und Seele und mich dabei ja leicht zu fühlen.
Bist du gesund gerade?
Ja.
Arbeitest du gerne?
Ja.
Ja?
Ja.
Dann kommt meine gemeine Frage. Lieber Zeit mit der Familie oder lieber arbeiten?
Sowohl als auch, darf ich das auch antworten?
Ja.
lieber Zeit mit der Familie.
Ja.
Ja.
Treibst du irgendeinen Sport oder hast du eine körperliche Bewegung, die dir besonders gut tut?
Ja, ich liebe Sport. Ich treibe sehr viel Sport, vielfältigen Sport. Ich habe eine klassische Ballettausbildung, die ich mit 16 Jahren beenden musste, verletzungsbedingt. Und seitdem treibt es mich einfach an, in Bewegung zu bleiben. Ich mache Pilates, Yoga, Barre. Das ist so eine Art irgendwie Pilates an der Ballettstange.
Okay.
Ich mache viel Wasser. Und ich fahre leidenschaftlich gerne Ski und mache Wellenreiten.
Und wie häufig machst du Sport?
Mehrfach die Woche.
Mehrfach. Mhm. Und dieses Thema, dass du gefühlt immer in Bewegung sein musst, ist das etwas, was dich mit begleitet? Oder wie kompensierst du das über den Tag?
Ich kompensiere das über den Tag, weil ich mir das immer so einbaue, dass es in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Ich bin gern körperlich und ich bin gern geistig in Bewegung und irgendwie beides brauche ich. Und wenn ich es gar nicht schaffe, dann mache ich auch gern einfach nur einen Spaziergang abends mit meinem Mann einmal ums Karree. Mhm. Dann habe ich mich auch bewegt.
Ich merke bei dir, die Arbeit selbst ist, oder der Beruf ist eher die Berufung und du gehst darin extrem auf. Womit beschäftigst du dich außerhalb der Arbeit oder mit Themen außerhalb der Arbeit?
Womit beschäftige ich mich mit Themen? Also tatsächlich mit unterschiedlichsten Themen. Mhm. Ich suche mir immer wieder ein Feld, über das ich noch nicht so wahnsinnig viel Bescheid weiß. Und lese und höre dazu. Im Moment beschäftige ich mich wahnsinnig viel mit KI.
Okay.
Und dann zwar auch in den unterschiedlichsten irgendwie Ausprägungen, welche Einflüsse hat es auf das, das, das und das. Ich beschäftige mich wahnsinnig gerne mit allem, was junge Menschen antreibt. Ich bin ja auch bei den Schulmediatoren dabei ehrenamtlich und ich habe einfach wahnsinnig gerne junge Menschen um mich herum. Und Musik ist auch so ein Ding.
Hören oder machen?
Hören leider, nicht machen und viel tanzen.
Viel tanzen?
Ja.
Welche Tanzrichtung?
Elektronische Musik.
Elektronische Musik.
Ja, passend dazu macht mein jüngerer Sohn gerade eine DJ-Ausbildung, was ich großartig finde.
Eine letzte persönliche Frage. Ja. Wann hast du das letzte Mal geweint?
Wann habe ich das letzte Mal geweint? Ich glaube vor 3 Tagen.
Vor 3 Tagen?
Vor 3 Tagen.
Ein trauriges Ereignis? Oder ein...
Kein auslöhendes Ereignis, sondern eher irgendwie eine Retrospektive auf irgendwie einen ständigen Konflikt, der mich einfach wahnsinnig macht. Und
auch sowas beschäftigt dich?
Ja, auch sowas beschäftigt mich und ich kriege das auch nicht immer gelöst und ich kriege leider auch nicht meine Familie einfach so gecoacht. Weil die machen das ja nicht freiwillig.
Ja, klar. Und würdest du an der Stelle über Unterstützung nachdenken?
Habe ich immer wieder und finde ich großartig.
Okay.
Ja, therapeutisch zum Beispiel.
Okay.
Ja.
Also selbst als Expertin kann man oder sollte man auch eben genau darauf zurückgreifen, selbst wenn es die eigenen Themen sind, in denen man sich sehr gut auskennt.
Unbedingt. Ich finde, Supervisionen sind auch ganz, ganz wertvoll, dass ich mich mit Kollegen und Kolleginnen austausche. Und manchmal ist es aber für mich extrem wertvoll, tatsächlich therapeutisch ein paar Sachen aufzuarbeiten. Und auch da einfach in einen Austausch zu gehen, finde ich ganz, ganz wertvoll, ja.
Eine veränderte Perspektive einnehmen, Klarheit schaffen, Konflikte lösen, Entscheidungen treffen mit systemischen Ansätzen. Danke, liebe Claudia, dass wir über dieses Thema mit dir sprechen konnten. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei warst.
Ich danke dir sehr, dass ich hier so viel sprechen konnte und ich hoffe, dass ich vermitteln kann, was für faszinierende und großartige Lösungsmöglichkeiten einfach in der Systemik, im systemischen Coaching liegen und wie einfach es eigentlich ist, den ersten Schritt zu gehen, um so ein bisschen die Perspektive für sich zu wechseln und einen positiveren Blick auf sich selbst und auf das Problem, das uns vermeintlich umtreibt, zu bekommen. Danke.
Perfekt. Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.